Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Es steht nicht gut um den Denkmalschutz in Deutschland. Während die Zahl der schützenswerten Gebäude stetig ansteigt, nimmt ihr baulicher Zustand vielerorts rapide ab. Und die Bereitschaft von Ländern und Kommunen, sich für den Erhalt dieser Baudenkmale ebenfalls. Die Kassen sind leer und gespart wird gern zuerst bei der Kultur. Denn die ist in vielen Bereichen eine sogenannte freiwillige Aufgabe. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen hat gerade erst die Denkmalschutzmittel deutlich gekürzt. Künftig könnten sie, so heißt es, auf Null gefahren und bestenfalls noch als Darlehen gezahlt werden. Treffen würde das vor allem die privaten Besitzer von Baudenkmalen. Über die aktuelle Entwicklung sprach Stefan Koldehoff mit der Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Rosemarie Wilken.
Frau Dr. Wilken, bevor wir über die Lage sprechen des Denkmalschutzes in Deutschland, über Probleme, über Chancen, sollten wir vielleicht mal erst klären, worüber wir überhaupt sprechen. Wenn wir von Denkmalen in Deutschland sprechen, gibt es da eine ungefähre Zahl von Gebäuden, die als Denkmal angesehen werden?
Da gibt es eine geschätzte Zahl, das ist die 1 Million. Denkmalschutz ist Ländersache und aus diesem Grunde schwanken die Angaben immer zwischen 800.000 und 1,2.
Und wann wird aus einem Gebäude ein Denkmal? Welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein?
Es muss die Unterschutzstellung durch die regionalen Denkmalschutzbehörden durchlaufen. Und Grundlage dieser Unterschutzstellung ist die Feststellung der Denkmalwertigkeit. Und die ist definiert in den einzelnen Denkmalschutzgesetzen der Länder.
Von wem geht da in der Regel die Initiative aus? Von dem Besitzer eines Wasserschlösschens in der Eifel oder in der Uckermark? Oder von den Behörden selbst, die da etwas entdecken und finden, das ist jetzt irgendwann denkmalwert?
Die Denkmalschutzbehörden wissen ziemlich genau, welcher Gebäudebestand in ihrer Region ist. Und meistens geht die Initiative von ihnen aus, ebenso auch von den Kommunen. Es gibt viele Besitzer von hochwertigem Gebäudebestand und Denkmalen, die diese Unterschutzstellung nicht so gerne sehen, weil sie darunter eine Einschränkung ihrer Handlungsmöglichkeiten empfinden.
Man darf dann keine hässlichen Aluminium-Eingangstüren mehr in Baudenkmale einbauen. Man ist eventuell festgelegt, was die Gestaltung der Fenster angeht. Meinen Sie das mit Einschränkungen?
Oder? Man ist aber auch davor geschützt, dass man sein Eigentum verschandelt. Und insofern ist die fachmännische Beratung durch die Denkmalpflege immer sinnvoll, aber es gibt natürlich auch viele, die wollen insbesondere Anbauten oder Solaranlagen auf die Dächer oder Windkrafträder neben das Schloss oder all solche Sachen. Und insofern denke ich, ist das Denkmal, wenn es dann unter Schutz gestellt ist, bei der staatlichen Denkmalpflege am besten aufgehoben.
Ich war ganz überrascht zu lesen, dass schon in der Weimarer Verfassung 1919 der Denkmalschutz erwähnt wurde. Das heißt, seit fast 100 Jahren ist man sich in diesem Staat der Bedeutung des Denkmalschutzes bewusst. Das bedeutet dann wahrscheinlich auch, dass man es als öffentliche Aufgabe tatsächlich versteht und eine bestimmte Verpflichtung daraus für den Staat, für die Länder erwachsen ist.
Denkmalschutz ist eine öffentliche wie private Aufgabe und es wäre wünschenswert, wenn in allen Landesverfassungen der Denkmalschutz verankert
wäre. Das ist nicht der Fall.
Meine letzten Erhebungen sagen, dass das nicht überall so ist. Also beispielsweise, beispielhaft ist Nordrhein-Westfalen, dort ist es in der Verfassung verankert. Wünschenswert wäre es überall.
Sie sind Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Das ist eine private Stiftung, die sich auch um die Belange kümmert, über die wir jetzt sprechen. Das lässt bei mir den Umkehrschluss zu, wenn Sie auch Mittel zur Verfügung stellen müssen, dann reichen die öffentlichen eben doch nicht aus.
Das war natürlich ein Grund für die Initiative, diese Stiftung zu schaffen, dass die öffentlichen Mittel in der Regel nicht auskömmlich sind, um auch private Besitzer den denkmalpflegerischen Mehraufwand finanziell abzunehmen. Und wir fördern am liebsten dort, wo die öffentlichen Mittel nicht ausreichen und gerne an die privaten Denkmaleigentümer, an Kirchgemeinden, Vereine, Verbände. Was wir nicht fördern, ist der Bund. In Ausnahmefällen fördern wir auch Länder und Kommunen, aber unser Mittelbestand ist dann auch noch nicht so groß, dass wir da nicht differenzieren und sehr streng in der Bewertung der Förderkriterien herangehen müssen.
Trotzdem wird doch wahrscheinlich, wenn man sich die Lage der öffentlichen Kassen sowohl in den Ländern als auch in den Kommunen anguckt, bei Ihnen das Telefon, das Fax, das E-Mail-Postfach im Moment wenig Ruhe haben, oder?
Das geht aber schon eine Reihe von Jahren so, denn wenn Sie Deutschland betrachten, sind die Denkmalpflegemittel in den Ländern in den vergangenen 10 Jahren überall deutlich zurückgegangen, sodass viele staatliche Denkmalbehörden nicht mal die Möglichkeit haben, über ihr Personal die Beratung der Eigentümer, der Denkmaleigentümer vorzunehmen. Es ist eins unserer Satzungsaufträge, dass wir für den Denkmalschutz werben. Und dieses Kriterium wird für uns immer wichtiger, dass wir der Öffentlichkeit vermitteln, wir sind alle gemeinsam verantwortlich für die Kultur in unserem Lande, die sich auch zum großen Teil durch die Denkmallandschaft ausdrückt. Und aus diesem Grunde müssen wir uns gemeinsam engagieren für dieses kulturelle Erbe und müssen auch gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik Forderungen aufmachen, den Denkmalschutz auch mit finanziellen Mitteln ausreichend auszustatten.
Wenn Sie sagen, das ist eine Entwicklung, die Sie seit einigen Jahren schon beobachten, dass Sie da stärker gefordert werden als zuvor, was bedeutet das denn konkret für den Stellenwert? Sie haben gerade appelliert, wir müssen uns alle der Bedeutung bewusst sein. Ist denn dieses Bewusstsein noch vorhanden?
Es gab goldene Zeiten für den Denkmalschutz nach dieser Initiative 1975, das internationale Denkmalschutzjahr vom Europarat angestoßen. Das kam in die Zeit, als man sich der Schönheit unserer Altstädte bewusst wurde. Und dort hat man dann auch in den Ländern und in den Kommunen entsprechend ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt. Nach einigen Jahren ist den anderen Haushaltsdefiziten Rechnung getragen worden und es wurden die Denkmalmittel immer mehr abgeschmolzen, sodass der Ist-Zustand, dass die Landesdenkmalämter über nur einen geringen eigenen Haushalt vermögen und über wenige personelle Ausstattung, das ist ein Zustand erreicht, der eigentlich nicht mehr vertretbar ist.
Was bedeutet das konkret? Mehr und mehr Baudenkmalen droht der Verfall oder müssen abgerissen werden? Wie äußert sich das ganz konkret?
Das ist so, dass die unter Schutz stehenden Denkmale nicht den pflegerischen Aufwand benötigen, um sie zu erhalten. Das bedeutet aber auch, dass reiche Länder wie Hessen darüber klagen, dass sie mit ihren personellen Ressourcen in den Ämtern nicht mehr abdecken können, die Beratung und die Eigenanteile aus dem städtebaulichen Denkmalschutz, aus diesem Programm nicht abgerufen werden können. Also solche prekären Situationen entstehen vor Ort.
Wie würde ich mich denn verhalten, wenn bei meinem Wasserschloss in der Eifel oder meinem Gutshof in der Uckermark das Dach einzustürzen droht? Wer ist dann mein allererster Ansprechpartner? Wie geht's dann weiter?
Wenn es unter Denkmalschutz steht, ist zuerst die örtliche und dann die Landesdenkmalpflege zuständig. Aber die Möglichkeiten der Förderung, die Bund und Länder bereitstellen, sind unterschiedliche Programme. Also der Bund hat beispielsweise 7 unterschiedliche Programme der Städtebauförderung aufgelistet. Sie könnten eine Eigeninitiative starten und könnten über steuerliche Vergünstigungen nach Hilfe suchen. Aber Sie könnten auch KfW-Programme, die zur Verfügung stehen, abrufen. Das sind aber alles auch Bereiche, die nicht üppigerweise finanziell gut ausgestattet sind. Der Bund hat in den vergangenen Jahren seine Städtebauförderung erheblich reduziert auf jetzt 455 Millionen Euro. Das sind vor 10 Jahren noch mehr als 610 Millionen Euro gewesen. Und die Verstetigung dieser Größenordnung, die notwendig gewesen war, a, durch den Aufbau Ost und b, durch sozusagen den Investitionsstau, der hier in den alten Bundesländern entstanden ist. Leider sind die Mittel zurückgeführt worden und dadurch ist insbesondere für die gesamte Denkmallandschaft in ganz Deutschland erhebliche Schwierigkeiten entstanden. Jetzt nochmal zu Ihrem Wasserschloss. Wenn Sie mit all diesen Programmen nicht was finden, wo Sie einhaken können, und da gibt es auch bei den Kommunen die Beratungen, tja, dann hilft bei uns noch ein Antrag, aber wir kriegen 1200 im Jahr und können ungefähr 400 Anträge abarbeiten. Tja, dann hilft wohl nur beten.
Das heißt, es ist niemand verpflichtet, mir zu helfen, wenn ich Eigentümer eines Baudenkmals bin. Keine Stadt, also kein Land muss sagen, dieses Ding wollen wir auf jeden Fall erhalten, wir helfen jetzt.
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bereitschaft von allen Institutionen, die wir jetzt schon mal aufgezählt haben, dass die groß ist. Jeder würde Ihnen helfen wollen. Jeder sieht die Notwendigkeit ein, aber Hilfe heißt in diesem Fall ja, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Und da ist natürlich die Krux, wenn in den Denkmalschutzkassen kein Geld ist, dann kann man ihnen auch keine finanziellen Hilfen anbieten.
Und da könnte es ja in den kommenden Jahren durchaus noch schlimmer werden, wenn man sich das Beispiel Nordrhein-Westfalen anguckt. Das Land hat ohnehin in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Denkmalschutzmittel schon zusammengestrichen. Jetzt soll noch weiter gekürzt werden. In diesem Jahr bereits, Ankündigung für das nächste Jahr gibt es auch, und sogar Gerüchte, irgendwann sollten die Mittel mal ganz auf null zusammengekürzt werden. Was empfangen Sie da für Signale?
Also man kann es fast nicht glauben, denn gerade in Nordrhein-Westfalen gibt es ein vernünftiges Denkmalschutzgesetz und eben die Verankerung in der Verfassung. Und in diesem Haushalt dieses großen Landes können Mitteleinsparungen von 0,02% für den Denkmalschutz, so wie sie vorgesehen sind, nicht die Schuldenbremse herstellen oder die Haushaltssituation des Landes retten. Aber für den Denkmalschutz ist das eine einschneidende Wirkung. Das bedeutet, dass diese 12 Millionen, die jetzt zur Verfügung standen, in diesem Jahr schon gekürzt werden um 2 Millionen. Und dann sollen sie für das Jahr 14 auf 3,4 Millionen eingekürzt werden. Das sind 10% der Mittel, die noch vor 20 Jahren zur Verfügung standen. Das ist nicht hinnehmbar. Und ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn es sind alle Verbände, die Bürger, die Landeskonservatoren, die öffentliche Meinung, die großen Zeitungen, die Rundfunkanstalten, sie haben sich alle mit dem Thema befasst und machen der Landesregierung klar, dass das zu kurz gesprungen ist. Das ist ein Effekt, ein kurzfristiger Effekt, der aber Langzeitfolgen hat, denn Denkmalschutzmittel sind immer auch Konjunkturprogramme, weil sie in die Wirtschaft einwirken und gerade mittelständische Betriebe und Handwerker mit Aufträgen versehen, und außerdem mobilisieren Denkmalschutzmittel auch Eigenmittel der Eigentümer. Da gibt es diese Hochrechnung vom Deutschen Institut der Wirtschaft, die sagen also, 1 Euro Fördermittel wird in der Folge mehrere bis zu 8 Euro anderer Mittel freisetzen, sodass der Effekt für den Haushalt von Nordrhein-Westfalen sehr gering ist, während der wirtschaftliche und der kulturelle Effekt für dieses Land evident werden.
Die Zahlen, die Sie genannt haben, vielleicht nochmal in eine Relation zu setzen. 56 Cent hat die Frankfurter Rundschau ausgerechnet. 56 Cent gibt das Land Nordrhein-Westfalen im Moment für jeden seiner Anwohner pro Jahr aus. Ist also keine riesige Summe, sondern vielleicht ein Eis am Stiel. Sie haben einen Brief an die Ministerpräsidentin, an Hannelore Kraft, geschrieben in Nordrhein-Westfalen. Was fordern Sie von der Landesregierung?
Ja, erstmal denke ich, hat das Land in den vergangenen Jahren eine vorbildliche Rolle gespielt, was die Denkmalpflege anbelangt. Und wir können überhaupt nicht verstehen, dass diese Neuausrichtung der Landespolitik jetzt diese Einschnitte gestaltet. Wir fordern von ihr, dass diese Maßnahmen für das Haushaltsjahr 14 zurückgenommen werden. Und wir rechnen ihr vor, dass es tatsächlich eine Langzeitwirkung hat, wenn jetzt notwendige Pflegemaßnahmen an den Gebäuden nicht vorgenommen werden. Das Land Nordrhein-Westfalen streicht an der einen Stelle für den Denkmaleigentümer das Geld, aber sie legt zumindest in diesem Haushaltsjahr das bei den Städtebauförderung bei diesem Eigenanteil des Landes hinzu. Das ist erstmal optisch positiv, weil der städtebauliche Denkmalschutz auch eine Wirkung im Bereich von Sanierungsgebieten entfaltet. Damit ist aber der kulturelle Anspruch, den das Denkmal in besonderer Weise hat und das eine besondere Förderung und Betreuung bedarf, der wird damit nicht erfüllt.
Dazu kommt die Kritik, das Land will offenbar demnächst Denkmalschutzmittel in Form von Krediten nur noch vergeben, die beispielsweise bei Bauherrenmodellen steuerlich absetzbar wären. Das nütze aber dem einzelnen Eigentümer eines Baudenkmals nicht mehr viel. Haben Sie von Frau Kraft schon eine Antwort bekommen?
Ja, ich hatte gehofft, Sie stellen mir diese Frage nicht. Sie hat mir geschrieben, dass sie das zuständigkeitshalber in das Fachressort weitergibt. Und eigentlich bin ich enttäuscht über diese Haltung, denn sie ist die Chefin des Landes und sie ist sozusagen auch die Chefin des Haushaltes und bestimmt die Förderpolitik von Nordrhein-Westfalen. Und da kann man es sich nicht so bequem machen, dass man einfach das in ein Ressort, in das Ressort weiterschiebt und die werden jetzt eine Antwort basteln. Also das ist für mich eine Enttäuschung. Dieser Fall Nordrhein-Westfalen hat ja auch gezeigt, dass darin ein großes Aufregungspotenzial steckt. Also sehr viele unserer Förderer würden gerne auch zu Aktionen aufrufen und die Öffentlichkeit hat dieses ja in der Zwischenzeit auch realisiert, was das für eine Bedeutung hat für das Land. Und mein Fazit ist, ich gehe davon aus, dass diese Kürzungen im Jahr 2014 zurückgenommen werden. Eine andere Haltung des Landes kann ich mir unter diesem Schwall der Proteste auch nicht vorstellen.
Passt das, was Sie gerade beschrieben haben, Frau Dr. Wilken, aber nicht in einen Gesamteindruck, den man haben kann, dass seit gespart werden muss, ist überall zuerst die Kultur und auch Denkmalschutz ist Kultur als sogenannte freiwillige Aufgabe ist, bei der gespart wird und eben nicht andere Bereiche?
Ja, das kann man sagen, denn gerade diese Pflichtaufgaben und die freiwilligen Leistungen gegeneinander abzuwägen, da bleiben immer die freiwilligen Leistungen auf der Strecke und dort ist es sicher auch am einfachsten und der Widerstand ist geringer, als wenn ich Sozialleistungen oder andere Aufgaben kürze. Ich glaube aber, dass sich generell die Haltung in der Bundesrepublik verändern muss. Der Staatsminister Neumann summiert immer seine 40 Millionen jährlich zu 5 Jahreszyklen von 200 Millionen. Das klingt schon ganz anders. Und die Kanzlerin hörte ich neulich in einem Vortrag, die Städtebauförderung und den städtebaulichen Denkmalschutz lobte, aber verschwieg, dass dort auch Reduzierungen vorgenommen sind. Ich glaube, es erfordert ganz dringend ein Umdenken, dass wir, wenn wir die Vielfalt unserer Kulturlandschaften und den Reichtum unserer Bausubstanz, wenn wir den in die nächsten Generationen retten wollen, dann müssen wir ihn einer ständigen Pflege unterziehen. Und dass die nicht zum Nulltarif zu haben ist, das denke ich, ist einsehbar. Es gibt Abhandlungen, die sagen, wir wollen nicht diesem internationalen Stil zum Opfer fallen, wo die eigene Identität, die Erkennbarkeit der eigenen Region wegfällt. Aus diesem Grunde wird Denkmalschutz und Denkmalpflege also wirklich auch in der Zentrum der Gesellschaft einen wichtigen Punkt einnehmen müssen. Und mein Eindruck ist, und das höre ich aus vielen Gesprächen, dass gerade diese Globalisierung und die ganze Digitalisierung und alle Wellen, die uns so überrollen, dass es gerade da fehlt, nach Sinnhaftigkeit, nach Ankern, nach Identität zu suchen und wo, wenn nicht in der historischen Bausubstanz, in dem Erinnerungswert an uns selber, an unsere Kultur. Also insofern denke ich, ist der Zeitpunkt für ein Umdenken da.
Müssen wir vielleicht auch darüber nachdenken, ob wir zu viele Baudenkmäler in Deutschland haben?
Die Frage wird mir immer wieder gestellt. Die ist berechtigt. Ich kann zwei Beispiele nennen, wo gerade die Unterschutzstellung von Denkmalen dem Abriss zuvorgekommen ist. Das ist einmal in der Zeit um 75 gewesen, als die Flächensanierung in den alten Bundesländern viele Denkmale geopfert wurden. Und das zweite ist, mein Lieblingsbeispiel ist die Stadt Leipzig. Da gibt es 17.000 Denkmale aus Angst vor Investoren, die ganze Straßenzüge abreißen und irgendwas hinstellen, hat man klugerweise nach 1989, 90 erstmal alles unter Denkmalschutz gestellt, um erstmal die Substanz nicht dem Abbruch zum Opfer fallen zu lassen. Dann muss man später in einer zweiten Phase sicher in Leipzig nochmal überlegen nach der Wertigkeit. Aber erstmal alles zu retten, ich denke, das ist legitim und hat auch funktioniert. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, es werden sogar noch Denkmale nachwachsen, denn diese ganze abgeschlossene Bauphase der Nachkriegsarchitektur, auch die ungeliebte Architektur der 60er und 70er Jahre, sie kommt alle in ein Alter, wo sie bewertet werden muss, um die Denkmalwertigkeit, und da wird vielleicht das eine oder andere noch dazukommen. Deutschland ist ein so reiches Land, das kann sich ruhig noch 100.000 historische oder wertvolle, qualitätsvolle Bausubstanz leisten, die unter Schutz gestellt wird. Also man muss es wollen. Das ist ja immer die Frage, wie kriegen wir das Thema so platziert in der Öffentlichkeit, dass niemand an diesem Thema vorbeikommt. Und da leistet die Deutsche Stiftung Denkmalschutz Großartiges, aber es reicht halt immer noch nicht aus. Es braucht viele Mitstreiter, die immer wieder darauf aufmerksam machen, welcher kulturelle Wert dahinter steht.
Und da will ich zum Schluss noch mal drauf eingehen, nachdem wir ganz viel über Zahlen und über Politik und über Haushalte und über Sparzwang geredet haben. Es gibt ein Jugendprojekt, das Sie auch betreiben. Da haben Jugendliche die Möglichkeit, in sogenannten Bauhütten im Rahmen von einem freiwilligen sozialen Jahr konkret am Wiederaufbau oder an der Erhaltung von Baudenkmalen mitzuarbeiten. Was bekommen Sie an Resonanz aus dieser jüngeren Generation? Ist man sich des Themas da bewusst, oder lassen Sie es mich ganz pathetisch fragen, besteht die Hoffnung, dass man da wieder anders, jenseits der Zahlen und mehr in kulturellen Dingen denkt?
Also diese Jugendbauhütten sind wirklich ein sehr positives Beispiel dafür, dass sich junge Leute auch für die bebaute historische Umwelt interessieren und ein Jahr ihres Lebens sozusagen aktiv mitgestalten. Und das ist ein Nehmen und Geben, und sie nehmen die Begeisterung in das Leben mit, die gerade Denkmalschutz und Geschichte auch mit sich bringen. Das ist aber nicht das einzige Projekt, was wir machen, denn das sind junge Leute, die sind ja 17, 18, die sind irgendwie schon entschieden. Viel spannender finde ich noch das Programm Denkmal aktiv. Das sind Sekundarstufe 2 Schüler, Schulprojekte, die aktiv sich um Denkmalschutz in ihrer Region an einzelnen Projekten orientieren. Das machen wir zusammen mit der UNESCO-Kommission und den Ländern. Das Schulen sind ungefähr jedes Jahr 80 Schulen. Die kriegen dann einen finanziellen Zuschuss und können dann so ein Projekt gestalten. Da haben wir hervorragende Ergebnisse, die wir auch immer prämieren. Davon träume ich, sowas flächendeckend über alle Schulen bringen zu können. Dazu sind natürlich große organisatorische Kraftakte notwendig. Deswegen können wir nur diese Zahl bis 100 Schulen pro Jahr bewältigen. Aber man muss früh anfangen, die Schönheiten der historischen Gebäude auch den jungen Leuten nahe zu bringen. Eine Aufgabe vielleicht für Großeltern.
Sie hörten die Kulturfragen. Stefan Koldehoff sprach mit der Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Rosemarie Wilken. Der Deutschlandfunk unterstützt die Stiftung seit mehr als 2 Jahrzehnten mit der Konzertreihe Grundton D, die heute wieder beginnt. Mehr Informationen dazu unter www.dradio.de.